Merry Yule and a Happy New Cycle. Willkommen zu dieser Jule-Folge. Wir kommen heute zusammen, um euch Näheres zur Wintersonnenwende zu erzählen. Ihr kennt wahrscheinlich schon unsere vorhergehenden Folgen zu den Jahreskreisfesten. Und nächste Woche ist es dann soweit, das Licht kommt zurück.
Yes! Man merkt es eh gerade momentan schon, die Sonne geht jetzt immer schon so um 16, 16.30 Uhr unter. Momentan ist es noch 16.30 Uhr, es wird aber immer mehr so gegen 16 Uhr. Und zur Wintersonnenwende am 21. Dezember, die wir nächste Woche haben, ist dann tatsächlich die längste Nacht und der kürzeste Tag. Da haben wir tatsächlich nur so 7,5 Sonnenstunden. Wir freuen uns beide, glaube ich, schon riesig.
So much.
Ich merke nämlich auch richtig mittlerweile, wie so eben um 15, 16 Uhr meine Energie sackt richtig zusammen. Und ich bin eigentlich nicht die Person dafür. Ich bin eigentlich schon jemand, der, wir sind selbstständig. Ich habe jetzt Gott sei Dank meistens nicht mehr dieses Mittagstief so wie früher. Und momentan merke ich es aber schon ganz stark so 15, 16 Uhr und es wird dunkel draußen. Und ich bin so, na gut, wird Zeit, meine Arbeit vom PC ins Bett zu verlegen, so in die Richtung.
Und da gibt es übrigens schon voll viele Memes, dass man irgendwie um 16 Uhr schon im Pyjama dann...
It's me!
Bei mir ist genau das Gegenteil spannenderweise. Okay. Ich versuche jetzt tagsüber auch wirklich mehr bei Tageslicht zu machen und auch draußen zu sein oder eben etwas im Haushalt zu machen, wo ich auch wirklich Tageslicht sehe, anstatt vor dem PC zu sitzen. Aber ich werde total nachtaktiv. Also gerade in der letzten Woche war ich ewig lange wach und war noch so produktiv. Aber ich habe eben am Nachmittag, so, wenn es so schummrig wird, dann eigentlich ab 3 Uhr, 4 Uhr, da habe ich einen kurzen Einbruch und dann so ab 18 Uhr da bin ich dann Wolf-Person.
Ich wollte gerade sagen, du bist Chronotyp-Wolf einfach. Ich bin definitiv nicht Chronotyp-Wolf, deswegen ich bin Chronotyp-Grandma, deswegen nehme ich vielleicht ganz kurz zur Aussprache, weil es ist bei Jule auch immer so ein, ich meine, wir sagen jetzt schon die ganze Zeit das Wort Jule. Könnt ihr euch erinnern, früher, ich glaube, ich kannte das Wort früher nur von Harry Potter. Bei Harry Potter haben sie früher immer von Jule gesprochen, bei Weihnachten und
wirklich?
So.
Wirklich?
Ja.
Ich habe einen ziemlichen Netflix-Marathon hinter mir. Ich habe, glaube ich, jetzt schon alle Weihnachtsfilme, die auf dem Markt sind, gesehen. Von ärgsten Kitsch bis Klassiker. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass in ein paar sogar Jule verwendet wird. Auch bei den ganz arg amerikanischen Filmen, dass das Wort sehr wohl verwendet wird und gar nicht so untergetaucht ist.
Ich glaube tatsächlich, dass es bei den Amerikanern fast ein bisschen mehr verbreitet ist als bei uns. Ich habe auch teilweise das Gefühl.
Also bei uns ist halt natürlich im nordischen Raum bekannt, aber im deutschsprachigen eher weniger.
Hätte ich jetzt auch nicht gesagt, ja. Aber eben, man kann es auch das Julfest nennen, ja. Also es ist das Julfest, Jul, eben Jol, genau, voll so in die Richtung. Man sagt auch Mittwinter teilweise, weil für uns ist, glaube ich, für viele von uns ist jetzt dann so, Weihnachten ist eigentlich gerade mal so ein bisschen so Anfang des Winters in die Richtung. Aber für unsere VorfahrInnen früher war tatsächlich die Wintersonnenwende eben Mittwinter, weil es da dann eigentlich schon wieder in die andere Richtung geht. Na, die Sonne dreht um und eben am Zenit der Dunkelheit wird das Sonnenkind, wird das Licht einfach geboren. Und deswegen, da wird es tatsächlich einfach eben, es ist die Wiedergeburt des Lichts. Also das ist auch was wir zur Wintersonnenwende, was wir zu Jule feiern. Wir feiern die Rückkehr des Lichts. Es war bis jetzt eben immer, es ist jetzt wirklich, es ist stockdunkel draußen und es wird auch weiterhin stockdunkel so ein bisschen bleiben. Wir merken es noch gar nicht so stark, aber ganz, ganz langsam werden die Tage einfach wieder länger und die Nächte wieder kürzer. Und das ist, was wir da einfach feiern, weil eben früher hat man die Geburt des Sonnenkinds gefeiert. Das wurde dann irgendwann umgemünzt in die Geburt des Jesuskind. Deswegen sprechen wir auch von Jesus, von dem Erlöser, ja, von dem Lichtbringer. Jesus wird, glaube ich, ganz oft auch als der Lichtbringer einfach bezeichnet. Und das war, weil einfach früher, das war wirklich eine richtige Erlösung aus der Dunkelheit. Auch da, ich glaube, man darf realisieren, für die Leute früher ist ja, sage ich mal, so diese dunkle Jahreshälfte, das hat ganz viel mit Existenzialität einfach und Überleben einfach zu tun gehabt, weil im Winter war natürlich einfach nicht, ja, da gab es keine reichen Früchte, da gab es keine reiche Ernte, sondern man hat davon gezehrt, was man über das ganze Jahr eigentlich eingebracht hat. Man hat da schon eigentlich gut gegessen in der Zeit, das muss man schon dazu sagen,
hat ja auch alles gut gehalten, genau. Ja, wenn es kalt draußen war, also vor allem so Fleisch, Milchprodukte.
Wollte ich auch gerade sagen. So weiter, ja. Das hat man halt, im Winter hat man das Fleisch gut haltbar machen können, weil es eben kalt war, weil man es gut böckeln konnte. Deswegen, man hat in der Zeit schon gut gegessen, wenn man gut vorgesorgt hat, muss man auch dazu sagen.
Und das ist ja auch so der Prozess im Jahreszyklus, vor allem von der Landwirtschaft her gewesen, dass man im Jahr schaut, dass man sich winterfest macht und vorbereitet. Ja? Dass man die Sachen im Herbst dann, wenn sie geerntet sind, einlegt und haltbar macht.
Voll.
Ja.
Ja. Aber also ich habe auch extra heute bitte einen roten Pullover an und wir haben hinter uns eine immergrüne Tannenzweig. Ja? Und das sind schon auch, deswegen sind diese Farben zum Beispiel rot und grün, deswegen werden die auch so stark mit dem Weihnachtsfest assoziiert, weil eben rot, ja, Fruchtbarkeit, so wie das Menstruationsblut einfach. Genau. Und grün ist auch ein Zeichen in der Natur für Leben. Und deswegen, das möchten uns diese Farben auch zum Beispiel, diese ganzen Feste sind auch immer, also so Farbe hat Symbolik einfach. Und grün und rot ist wirklich dieses Leben, dieses fruchtbare Leben. Das möchte uns einfach dann erinnern, dass dieses Leben, momentan, wir sehen es zwar draußen nicht so, aber es kommt alles wieder einfach zurück.
Ja. Und es ist ja die gesamte Julzeit oder eben, wie sie bei uns heißt, Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, Adventzeit. Alle diese Bräuche haben Wurzeln in der Natur bzw. von Bräuchen von Völkern, bevor es Religionen gab. Und auch, dass die Wintersonnenwende stattfindet. Es gibt ganz, ganz viele Steingebilde, Tempelanlagen, die auf Winter- oder Sommersonnenwende ausgerichtet sind. Und das bitte auch schon 12.000 vor Christus. Mhm. Also das sind die ursprünglichsten Tempelbauten und Steingebilde, die man bis jetzt entdeckt hat. Stonehenge ist auch zum Beispiel eines davon. Es gibt auf Malta einige und überall auf der Welt verstreut. Also das ist jetzt kein europäisches Ding. Überall auf der Welt gibt es einmal Wintersonnenwende und Sommersonnenwende und Sommerzeit, Winterzeit. Aber dementsprechend finde ich das einfach immer wieder so ein Orgen-Realization-Point. Seit jeher haben sich die Menschen nach der Sonne gerichtet und haben versucht zu messen, wann kommt dieser Punkt, wenn das Licht zurückkehrt. Ja? Wann kommt dieser Punkt, wenn das Licht wieder schwindet. Ja? Und so haben sie sich orientiert. Ja? Da gibt es ganze Hügel, die aufgeschüttet worden sind, damit man eben die aufsteigende Sonne zu dem bestimmten Tag sehen kann. Ich kann hier nur nochmal die Ancient Apocalypse Serie auf Netflix empfehlen, wo diese ganzen Tempelbauten gezeigt werden, ja, und nach welchen Systemen die gebaut worden sind, ja, dass sich auch ganz viel nach dem Stern Sirius ausgerichtet wurde. Und wenn ich mich nicht täusche, war nicht auch das der Stern, der über Bethlehem erschienen ist?
Ich glaube, ich weiß es auch gerade nicht. Am 8.8. ist der, gell? Oder sieht man ihn immer ganz im Himmel.
Irgendwie sowas. Ja. Ich bin keine Sternenexpertin, aber es hat auf jeden Fall auch was damit zu tun. Und ja, natürlich haben die Leute versucht, sich das irgendwie zu erklären, ja, und dann Geschichten daraus gemacht. Ja. Und sei es jetzt eben der Tannenbaum oder Christbaum oder Adamsbaum oder Weltenbaum. Ja. Ja. Also der Tannenbaum hat als Lebensbaum immer schon eine wahnsinnig wichtige Rolle für den Menschen gespielt. Ja. Also Christine hat es vorhin schon gesagt, der immer grüne Weihnachtsbaum, der Baum, der den Göttern geweiht war.
Genau, ja. Wir holen uns einfach, oder die Idee war allgemein früher, dass man sich diese immergrünen Zweige wirklich ins Haus geholt hat, um sie quasi am Leben auch zu halten, um sich wieder Leben einfach wirklich auch in die Wohnräume reinzuholen. Weil man ist immer schon davon ausgegangen, dass auch der Waldgott, ja, oder die Waldgeister in den Tannenzweigen oder in einfach Efeu, ja, Fichte, Kiefer einfach in diesen immergrünen Zweigen einfach sitzen. Und es gibt wir kennen es eben, wir stellen uns heute alle einen Weihnachtsbaum dann. Ich zeige da gerade rüber, obwohl da keiner steht. Wer gerade das Video sieht, wir haben hinter uns ein nettes Zweigerl aufgehängt. Aber Wir stellen uns heute eben ja zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum auf und das, auch das geht tatsächlich, das hat ganz lange Tradition, auch das gibt es ganz viel Mythologie dazu, zum Beispiel, ja, wer sich mit so nordischer Mythologie auskennt, gibt es den Yggdrasil, eben der Weltenbaum, und der verbindet Kosmos und Erde, ja, eben der reicht drauf quasi in den Kosmos und hat aber auch diese Verbindung mit der Erde. Und,
das macht man bei schamanischen Reisen auch, dass es eben diese Verbindung ist, wo man durch einen Baum rauf oder runter reist.
Kann. Ja, cool,
also
genau.
Eben die obere Welt, die mittlere Welt und die untere Welt, und der Baum ist so oft der Transportkanal.
Cool, geil.
Das so auszudrücken.
Das war ja auch damals, also eben Odin, Wotan ist auch damals, ich glaube, 9 Tage lang in dem Weltenbaum gehangen, verkehrt rum, ja, und wie so dieser Wiedergehängte im Tarot, und hat damals das Wissen um die Runen bekommen. Er wurde damals quasi bestätigt einfach mit diesem Wissen um die Runen. Das ist zum Beispiel auch so eine Baummythologie, und da gibt es eben ganz viel damit, was man dazu einfach eben, man hat früher echt geglaubt, die Vegetationsgottheiten ziehen sich wirklich über den Winter in diese immergrünen Tannen zurück, und deswegen hat man sich die eben auch ins
Haus geholt. Es ist auch so spannend, dass so vieles, das mit Leben zu tun hat, durch Bäume repräsentiert wird. Ja? Sei das jetzt eben der Wald als Lunge der Erde oder des Planeten, ja? Wie wichtig der ist. Ich muss noch eine Recommendation aussprechen.
Die Millie hat heute ganz viele Netflix. Und genau,
das ist in der Arte-Mediathek und läuft gerade. Und heißt Hüter des Waldes. Das ist eine fünfteilige Serie über verschiedene Völker in Wäldern auf der ganzen Welt verteilt und wie wichtig Wälder sind für den Klimawandel, für unsere Erde, und wie die versuchen, unsere Wälder zu regenerieren und vor allem ganz jungen Generationen beibringen, wie sie Wälder pflanzen können. Ich bin hin und weg von dieser Dokumentation.
Hüter des Waldes.
Hüter des Waldes, genau. Auch einfach so schön ästhetisch gemacht, natürlich mit sehr viel traurigen Hard Facts auch. Aber um auf den Weltenbaum zurückzukommen, es ist ein essentielles Symbol für den Menschen. Ja? Und wir kennen sicher auch den Baum als Darstellung von der Lunge und. Und wenn wir von der Mythologie und eben diesen Symbolen weitergehen in der Geschichte, dann kommen wir auch zu Adam und Eva und dem Sündenfall, wo Eva vom Baum der Erkenntnis isst, ja, und aus dem Paradies dann beide verstoßen werden. Und auch das ist etwas, wo der Baum dann im Krippenspiel früher dargestellt worden ist mit den roten Früchten, mit den roten Äpfeln, und später dann Richtung Mittelalter wurden diese Früchte am Baum in so Goldpapier und Silberpapier eingepackt, später waren es dann Süßigkeiten, also eben so verführerische Sünden, bis da sich das dann zu den Weihnachtskugeln entwickelt hat, ja, und zur Deko.
Genau.
Und auch die Strohsterne, oft auf den Bäumen hängen, sollen die Sonne symbolisieren.
Genau.
Der 8-speichige Stern soll auch das Jahresrad und eben die 8 Jahreskreisfeste repräsentieren, die 8 Phasen der Sonne durchs Jahr. Also alles hat schon seine Wurzeln irgendwo in der Geschichte und in Bräuchen, Symboliken.
Voll.
Auch die Adventszeit.
Ja.
Dass es 4 Kerzen sind, ist nicht immer so gewesen. Es waren eine Zeit lang auch 24 Kerzen, weil man vom 1. Dezember eben runtergezählt hat zu den Rauhnächten, bis es dann am 25. Dezember losgeht, beziehungsweise eben zur Wintersonnenwende.
Yes. Und wir haben ja jetzt auch gerade momentan zum Beispiel die Sperrnächte. Das ist quasi die Zeit vor Weihnachten, nennt man die Sperrnächte. Und die Zeit soll uns da zum Beispiel auch wirklich dienen, um zurückzuschauen. Während wir quasi in den Rauhnächten ins nächste Jahr schauen, wollen wir in den Sperrnächten eben auf die vergangenen 12 Monate zum Beispiel schauen. Also deswegen, dafür kann man die Adventszeit natürlich auch definitiv nutzen.
Das ist auch so spannend, weil eben genau in der Zeit von den Sperrnächten beziehungsweise in der Adventszeit, es gibt vor Weihnachten, das wissen wenige, auch eine Fastenzeit, eine Adventfastenzeit. So wie bei Ostern, dass es vorher eine Fastenzeit gibt, gibt es das eben vor Weihnachten auch. Und auch da wieder dann diese Zelebration mit Essen, mit einem großen Festmahl und dieses Willkommenheißen einer neuen Phase durch das Mettenmahl, beziehungsweise dass man dann auch wieder Opfergaben in Form von Früchten, Brot, Süßigkeiten und so weiter auch der Natur gegeben hat oder den Geistern, Göttern, ja, was auch immer.
Absolut, ja. Deswegen, man hat das eben geweiht, ne? Ja. Man hat das geweiht für das kommende Jahr und davon kommt auch das Wort Weihnachten tatsächlich. Wir weihen etwas. Vielleicht auch irgendwie ganz spannend. Mhm. Vielleicht, wenn wir gerade schon bei den ganzen Zweigen und Grünzeug einfach sind, gehen wir kurz weiter zur Mistel. Wir haben da auch so ein bisschen Mistel da. Es ist da jetzt noch, das kann man räuchern tatsächlich, Mistel. Wir kennen, glaube ich, alle die Mistelzweige, die wir eher über die Türschwelle einfach hängen und unter der man sich dann küssen muss.
Ich bin die ganze Zeit auf Suche nach einem Mistelzweig.
Melia Dachbau, was für eine Ausbeute. Okay.
Circa so wie der Datingmarkt.
Um diesen Witz jetzt mitbekommen zu haben, muss man, glaube ich, das Video gerade sehen. Aber ja, also auf jeden Fall, wer sich das ist so ein bisschen Mistel. Und das
hat eigentlich eine total geile Farbe. Das stimmt, leuchtet richtig. Ja.
Das stimmt, das ist richtig grellgrün ein bisschen. Mhm. Und das kann man dann einfach, wir haben hier auch noch so ein Räucherstäbchen, das kann man dann einfach...
Kann man damit einen Liebeszauber machen?
Das ist sicher die Zutat in einigen Liebeszauber. Ich bin mir sicher. Geil. Die Milia zaubert jetzt gleich mal was für uns. Für alle, die zuhören. Hex, Hex. Nein, aber dieser Brauch, dass man Glück im kommenden Jahr haben soll, ja, wenn man sich unter einer... Ja, können wir schon was... Wir haben da ein Räucherstäbchen und wir räuchern dann vielleicht ein bisschen. Weil die Mistel ist tatsächlich, also die Mistel ist ein Zwischenwesen. Die Mistel ist eine parasitäre Pflanze tatsächlich. Die nistet sich auf anderen Bäumen, wie zum Beispiel Kiefer und Tannen tatsächlich ein und nutzt die als Wirtpflanze für Wasser und Nährstoffe. Und deswegen quasi ist das auch so, ist das dieser Brauch, dass man sich darunter küssen soll. Und diese Wirkung, diese glücksbringende Wirkung geht auch wieder auf so eine mythologische Geschichte zurück. Da braucht ihr euch vielleicht nur erinnern an eben die Sommersonnenwende, ja, der Gegenpol zur Wintersonnenwende. Da habe ich euch eine Geschichte erzählt zu Litter von Baldur, dem Lichtgott, der von Loki oder Luke mit einem Pfeil aus Mistelzweigen tatsächlich getötet wurde. Und weil Baldur war aber eigentlich sonst unverwundbar. Wer sich vielleicht an die Geschichte, könnt ihr euch an Siegfried aus den Nibelungen erinnern? Ich glaube, es war Siegfried. Oder auch Achilles eigentlich. Achilles ist ein Beispiel, das jeder von uns kennt, wo quasi Achilles ins Blut getaucht, oder nein, wurscht, der war unverwundbar bis auf die Achillesferse und sowas. Siegfried ist in Drachenblut damals getaucht worden und war bis auf quasi nur hinten irgendwo am Rücken dann verwundbar. Und genau dieselbe Geschichte haben wir auch bei Baldur. Also wir erkennen da auch auch...
Werden die dann nicht auch von einem Pfeil getroffen jeweils?
Achilles ja und Siegfried auch. Yeah. Also ihr seht es auch da, ja, die haben... die haben alle das Rad nicht neu erfunden, ja, auch die Nibelungen nicht oder auch die griechische Mythologie auch nicht, sondern es gibt ähnliche Geschichten einfach in unterschiedlichen Mythologien. Und hier in dieser germanischen, nordischen Mythologie sprechen wir eben von Baldur, der unverwundbar war. Er wird aber dann auf der einen Stelle, wo er verwundbar war, wird er vom Mistelzweig getroffen. Und er wird dann aber auch, er wird dann wieder zum Leben erweckt. Und seine Mutter, die Freya, die segnete dann eben die Mistelzweige, indem sie jeden, der darunter vorbeiging, eben einen Kuss gab. Und deswegen, davon kommt diese Tradition. Und deswegen... Let's hope. Let's hope for one this year.
Ja, aber wobei dieser Misteltrend, dass das überall hängt, habe ich das Gefühl, dass das jetzt erst so richtig bei uns in Wien ankommt.
Ja.
Also ich habe noch nie so viele Mistelzweige gesehen. Wirklich? Wie dieses Jahr, ja. Früher wusste ich das nicht. Früher habe ich diese Büscheln in den Bäumen gesehen und dachte mir immer, ob das Nester sind. Mhm. Es schaut auch von unten so aus, wenn die Bäume kahl sind, aber ja.
Okay, witzig. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwie wahnsinnig viele davon gesehen habe bis jetzt, aber naja. Wollen wir vielleicht kurz über den Niccolo Knecht Ruprecht, yes, den Krampus und die Perchten sprechen, weil das fällt halt einfach auch in diese Zeit, ja. Bei uns, wir feiern den Niccolo am 6. Dezember. Mhm. Krampus ist am 5. Dezember. Bei uns in Österreich heißt es Krampus. Ich glaube, in Deutschland sagen sie Knecht Ruprecht oder ich weiß es jetzt gerade gar nicht.
Es gibt so viele verschiedene Namen zum Krampus. Knecht Ruprecht, Belzebub, Hans Muff, glaube ich. Mhm. Also da gibt es wirklich hunderte verschiedene Namen. Die sind sehr stark regionsabhängig. Aber eben, man es gibt diese Perchten sowohl in der Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit im Advent, als auch später dann nochmal in den Rauhnächten. Das variiert ein bisschen, aber im Grunde schauen sie beide Male sehr gleich aus. In Österreich ist das, oder eben in ländlicheren Gebieten, im Alpenraum, deutschsprachigen Raum. Aber ich glaube, es ist schon auch in Europa verbreitet zu dieser Zeit, dass es eben so Umzüge gibt, vor allem abends dann, wenn es finster ist, dass verkleidete Menschen, meistens Männer, in so teufelsartigen, steinbockartigen...
steinbockartigen ist gut, ja. Wirklich halt mit also, so Peitschen und Glocken und
richtig,
Rasseln.
Richtig unheimlich in Kostümen rumlaufen und halt eben Peitschen dabei haben. Sehr angsteinflößend, wie Dämonen aussehen.
Steinbock ist wirklich ein,
hat mich jetzt an den Teufel erinnert.
Ich weiß und das ist, das muss man wirklich sagen, das ist schon angsteinflößend. Also das ist nicht nur so, hahaha. Also,
ich war ein einziges Mal bei so etwas in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Und das merkt man sich. Also es gibt da schon auch Diskussionen, ob sowas überhaupt noch zeitgemäß ist, weil es eben, glaube ich, für viele traumatische Erlebnisse sind, wenn man da mal von so einem Perchten verfolgt wird oder irgendwie eingefangen wird. Das ist schon sehr brutal und es passieren leider auch immer wieder Unfälle. Aber diese Diskussion hatten schon Jung und Freud, und da ging es aber vor allem darum, warum taucht der Niccolo auch mit etwas so Angsteinflößendem auf? Und der Ursprung davon ist einfach wieder eine Repräsentation von Balance, von Gut und Böse, und dass beides gleichzeitig, aber auch zusammen existiert. Und beim Niccolo ist der Krampus ja so ein Begleiter, ja, das ist so sein Helfer, und gar nicht jetzt, dass er eine, er hat schon eine Rolle, aber...
Er soll schon die Kinder strafen, ne? Das ist schon die Idee, die was, die was halt schlimm und böse waren. Ne? Das ist halt so dieses pädagogisch wahnsinnig wertvolle... aber eben, wie du sagst, ich finde, es hat schon seine Berechtigung. Ja. Es ist diese Polarität einfach. Ne?
Und zeigt ohne, sie auch in der Natur mit Licht und Dunkelheit, mit Leben und Tod, in der Zeit, in der wir gerade drinnen sind. Ja? Und das ist... unausweichlich, dass es diese zwei Pole gibt.
Absolut. Eine andere ganz witzige, ich sage jetzt mal Glaubenssatz, ob das jetzt 100% stimmt, ist man sich immer noch so ein bisschen unschlüssig, aber es gab da ein ganz witziges Buch. Ich habe mich eine Zeit lang ganz viel mit Vitalpilzen beschäftigt. Ja, Vitalpilze bitte. Und es gibt von dem Gründer von Falsigmatic, dem Tero Isocopola, gibt so ein Buch, jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen, ich habe es das letztens irgendjemandem erzählt, When Santa Claus Was a Shaman oder irgendwie so, nein, keine Ahnung, ich werde es alles in den Shownotes verlinken. Die Idee ist auf jeden Fall, es gibt wirklich Kulturforscher da draußen, die die Meinung vertreten, dass das heutige Erscheinungsbild, ja, des quasi Santa Claus, des Weihnachtsmann, auf Schamanen zurückgeht. Und zwar googelt es wirklich mal so Weihnachtsmann und Schamane. Man findet so viele lustige, so Vintage-Illustrationen von früher, wo was sind die Farben vom Weihnachtsmann? So rot, weiß, wie ich heute, ja, wie mein Pulli heute. Ich versuche mich immer.
Ich bin quasi der Krampus. Mit etwas verwirrenden schwarzen Muster.
But I like it, yes. Okay,
behängt mit meinen Ketten.
Ich like it. Okay, die Melia ist der Krampus, ich bin der Niccolo, ich bin der Weihnachtsmann. Und es gibt eben diese Geschichten, ja, die besagen, dass Schamanen früher mit ihren Rentierschlitten, ne, kennen wir auch von wo, jetzt, ja, da reden wir von so Lappland, Finnland, halt wirklich, wo die Leute teilweise eingeschneit waren in ihren Häusern, dass sie dort eben herumgereist sind und dann durch die Schornsteine kletterten, um den Leuten als Weihnachtsgeschenk halluzinogene Pilztee einfach zum Beispiel zu bringen. Und deswegen auch, nämlich Fliegenpilze, deswegen auch dieses Rote und dieses Weiße, weil Fliegenpilze wachsen tatsächlich auch unter Tannenbäumen, und deswegen glauben da einige Kulturforscher eben, dass tatsächlich viel auch von diesem Weihnachtsfest, so wie wir es heute kennen, dass das da so ein bisschen aus diesen Traditionen auch einfach kommt. Weil, das ist ja auch so ein Ding, diese Fliegenpilze, der macht es uns ja auch möglich, wirklich so bewusstseinserweiternde Zustände einfach anzuzapfen und noch tiefer in die Anderswelt zu reisen. Mhm. Was ja auch eigentlich so ein bisschen das ist, was so auch diese Winterqualität, diese Zeitqualität vom Total. Winter eigentlich ist, dass wir da eben wirklich in unser Schatten, in die Tiefen einfach eintauchen. Und deswegen dabei haben früher hat man das nicht nur so einfach vielleicht gemacht, sondern potenziell etwas unterstützt von ein bisschen Pilzen. Und wir sehen das heute auch noch, ja, wenn wir zu Silvester, ihr braucht es nur schauen, wir haben überall die Glücksbringer, ja, aus Marzipan, die kleinen Fliegenpilze. Also wir sehen diese Symboliken schon auch da immer wieder aufgegriffen.
Es wiederholt sich halt immer wieder oder in unterschiedlichen Formen, ja. Und das, was die Christina gerade gesagt hat, eben, dass man in die Tiefe geht, dass man in die Dunkelheit geht, ja. Dieses in die Finsternis gehen, es ist früher stockfinster gewesen, es gab nicht so viele künstliche Lichtquellen wie heute, aber da geht es auch metaphorisch um die Dunkelheit in dir selber drinnen, deine eigenen Schatten, ja, und sicher hat man früher wesentlich mehr Angst gehabt und die Perten und die Dämonen und das alles, was dich, was dann übers Land fegt und dich, was dich holen kann.
Ja.
Aber gleichzeitig haben wir ja genau die gleichen Ängste vor unseren inneren Tiefen, ja, vor unseren eigenen Schatten. Ja. Da haben wir auch Angst, dass uns diese Dämonen, diese inneren Dämonen holen könnten und so weiter. Aber ich finde, man darf das ruhig ein bisschen anders sehen, dass man sagt, okay, ich bin in der Finsternis, ich bin in der Dunkelheit, ja, ich sehe nichts, aber ich habe 5 Sinne und nur eine ist ausgeschaltet. Da muss ich halt die anderen 4 schärfen oder halt auch, wenn man den 6. Sinn dazu zählt. Und dass jede Jahreszeit so ein bisschen einen anderen Sinn herausfordert. Und das ist eben die Jahreszeit, die uns vielleicht den Sehsinn nimmt, aber uns mehr fühlen lässt, mehr hören und riechen lässt, ja, mehr schmecken lässt. Und
es ist auch so ein bisschen, wir haben ein Buch zu dem Ganzen geschrieben und die Milia hat da was sehr, ja, sag's kurz, ja, we love it. Wir sind immer noch selbst ganz verliebt ins Buch. Und du hast auch ganz geil im Buch eigentlich geschrieben, das weiß ich, weil es mir in Erinnerung geblieben ist, dieses mit so von wegen Keller und Dachboden ausmisten, dass das ja auch eigentlich ist, was wir hier jetzt eigentlich machen wollen. Weil wenn wir es auch nicht machen, na, dann verfolgt uns das eigentlich so ein bisschen im kommenden Jahr.
Das ist ja, wir haben mit dem keltischen Neujahr oder mit dem Start des keltischen Neujahres zu Samhain am 31. Oktober beginnt dieser neue Zyklus. Aber jetzt, wo das Licht zurückkommt, beginnt er so richtig. Mhm. Ja? Und diese Aufräumphase Anfang des Zykluses, eben November, Dezember, bis das Licht tatsächlich wiederkommt, da geht es darum, in den Schatten aufzuräumen. Ja?
Ja.
Und wie die Christina gerade gesagt hat, es holt uns sonst ein, es beißt uns in den Hintern, ja. It's gonna come for you. Irgendwann kommt's. Und
das war jetzt wie so Ghostbusters. Ist nicht der Slogan wie irgendwie so Ghostbusters, we're coming for you. Ich weiß es nicht, we're sorry, continue. Sorry, my brain.
Wir brauchen einen eigenen Podcast nur für irgendwelche Serien und Filmrezitationen.
Ja. So, jetzt habe ich voll unterbrochen.
Ja, ich habe den Faden komplett verloren.
I'm sorry, falls die Milia gerade was komplett Kluges wahrscheinlich gesagt hat und ich so, Ghostbusters!
Was durch den Schädel meines Gehirns durchkommen wollte.
Es geht jetzt um Erklärung und Bereinigung.
Ja, und es geht ums Aufräumen von unserem inneren Keller, von unserem inneren Dachboden. Und wir haben ja immer gegen Jahresende 10.000 To-Dos, die wir noch erledigen wollen, bis Ende des Jahres, bis Ende des linearen Jahres, weil die Zeit dreht sich weiter, der Zyklus dreht sich weiter und den Zyklus oder den Naturzyklus könnt ihr euch wie so eine aufsteigende Spirale vorstellen. Ja? Da gibt es keinen Anfang und Ende, es geht einfach immer weiter und wir wissen auch nicht, wo es angefangen hat. Aber es geht eben darum, für den neuen Zyklus den Nährboden und die Erde vorzubereiten. Ja? Und das ist auch das, was wir so gerne zu Jul machen, bevor wir überhaupt mit den Rauhnächten starten, dass wir da eine Rückschau machen, dass wir aufräumen, dass wir einmal durch den letzten Zyklus oder das letzte lineare Jahr eben gehen und uns anschauen, was ist denn so passiert? Was waren die wichtigsten Ereignisse? Was waren die einschneidendsten Ereignisse? Ja? Was habe ich geschafft? Was ist liegen geblieben? Was muss unbedingt noch erledigt werden? Und was möchte mein Ego unbedingt erledigen? Aber es ist vollkommen unrealistisch, dass das passieren wird. Wir zwei Optimistinnen wissen das wirklich sehr, sehr gut. Also es gibt immer wieder Listen, die dann mit ins nächste Jahr genommen werden. Und auch da, was Vorsätze angeht, man schiebt das dann so ins nächste Jahr, aber viele Sachen müssen vielleicht gar nicht erledigt werden. Vielleicht stehen sie aus irgendeinem anderen Grund auf euren Listen, weil ihr glaubt, sie machen zu müssen oder weil sie von weiß ich nicht wann übrig geblieben sind. Und wir wissen alle, im Jänner passiert mal gar nichts. Auch wenn jeder glaubt, im Jänner geht es
los.
Fact is, nothing is happening in January. Also das Jahr beginnt eigentlich erst so richtig im Februar mit Imbolc.
Ich finde auch meistens eher so. Ja.
Und deswegen mit Imbolc. Imbolc ist auch dann der Zeitpunkt, wo wir zwischen Wintersonnenwende und Tag- und Nachtgleiche sind. Frühjahrstag- und Nachtgleiche. Genau der Zwischenpunkt. Und bis dahin ist noch immer dunkle Phase, Aufräumphase. Ja. Es wird zwar langsam heller, aber nehmt euch die Zeit jetzt, wirklich vorzubereiten und runterzufahren. Und es geht da darum, weniger zu arbeiten, bis dann in den Rauhnächten gar nichts mehr getan werden soll. Und wir dürfen nicht vergessen, und ich glaube, das erwähnen wir wirklich in jeder Folge, wir leben in einem sehr verkehrten Zyklus. Das vierte Quartal ist in unserer vollmodernisierten Welt das stärkste Quartal in nahezu jeder Branche und es hat den größten Stressfaktor. Ja. Es wird so viel geleistet in dieser Zeit. Es ist die umsatzstärkste Zeit. Wenn wir uns anschauen, was der Weihnachtsmarkt alleine an Umsatz bringt, ist irre. Es sollte aber eine besinnliche Zeit sein. Es sollte eine ruhige Zeit sein, wo wir nach innen gehen, uns mit uns beschäftigen und gar nicht so sehr mit Konsum. Okay. Und gerade heute, nach einem Jahr wie diesem, darf man nochmal sich hinsetzen und überlegen, okay, was ist wirklich da? Was brauchen wir tatsächlich? Sollten wir unseren Fokus vielleicht auf etwas anderes richten dieses Jahr?
Yes. Also ja, ist jetzt wirklich bitte eingeladen, jetzt langsamer zu machen, eben Projekte nicht zu sehr forcieren zu wollen oder sonstiges, sondern eben wirklich Sachen auch so ihren Reifeprozess teilweise auch zu lassen. Für uns sind Geduld und Ausdauer sind, glaube ich, mittlerweile schon Fremdwörter geworden, sondern wir haben Ideen und auch da wieder, ja, am besten kehrt man von seiner eigenen Haustür. man hat halt irgendwelche Ideen und möchte sie am besten gleich morgen umsetzen und manchmal dürfen Sachen aber auch einfach wirklich eben in dieser Dunkelheit, genauso wie Samen jetzt, in der Natur, im Mutterleib, einfach, dass so ein bisschen alles heranreift, in der Dunkelheit, damit es dann eben, wenn es dann eben im Frühling wieder heller wird, dass dann alles zum Sprießen wirklich beginnen darf, aber ganz natürlich, dann muss man auch nichts mehr zwingen, dann muss man nichts forcieren, sondern mit einfach, wenn wir den ganzen einfach seinen reifen Prozess lassen, wenn wir den ganzen Zeit lassen, dann kommt das auch und wir wollen diese Zeit jetzt wirklich nutzen, um unsere Batterien tatsächlich wirklich sprichwörtlich unsere Batterien einfach aufzuladen. Das ist jetzt die Zeit einfach dafür.
Voll. Ja. Und eben, was du mit den Ideen gesagt hast und vor der eigenen Haustür kehren, bin genauso ein Opfer.
Ja,
genau. Aber ich glaube, was man da auch unterscheiden darf, sind eben Ideen, die sich jetzt noch leicht mit Ease erfüllen lassen. Voll. Und ausführen lassen, ohne dass es sich wie ein Klotz, wie ein Riesenbrocken Arbeit und dass es einfach sehr viel Energieaufwand ist, anfühlen und Aufgaben, die eben einen Reifeprozess brauchen. Voll. Und da geht es um dieses radikal ehrlich mit sich sein, was macht jetzt Sinn, ja? Was muss jetzt gemacht werden und was darf jetzt einfach in den nächsten Zyklus mitgenommen werden, damit es dann aber auch wirklich fruchten kann.
Yes, aber wir dürfen echt nicht vergessen, ja bitte, die Natur ist jetzt im Winterschlaf und deswegen dürfen auch wir so ein bisschen, das heißt jetzt nicht, dass man gar nichts mehr machen muss, ja, aber wir dürfen ruhig eben auch so ein paar Gänge einfach zurückschalten. Das ist jetzt wirklich die Einladung dazu. Im Gegensatz dazu haben wir dann, ja, es kommt dann der Frühling kommt wieder, der Sommer kommt wieder, und da ist dann wieder Let's Go, Let's Rock'n'Roll, ganz viel im Außen, aber jetzt ganz kurz eben wirklich die Zeit mit sich selbst auch genießen, die Zeit wirklich mit nur seinen Liebsten einfach genießen im kleinen Kreis, ja. Wir wollen ja Gemeinschaft um uns haben, aber einfach sehr, sehr ausgewählt und ausgesucht. Genau, ja. Vielleicht ganz zum Abschluss noch, weil wir auch immer über Pflanzen, wir haben jetzt heute schon ganz viel über Pflanzen gesprochen, aber eine Pflanze, die, oder eine Frucht eigentlich, die auch ganz stark mit dieser Zeit einfach assoziiert wird, ist zum Beispiel die Hagebutte. Und das ist auch tatsächlich nicht verkehrt, weil die Hagebutte wird auch genannt die Zitrone des Nordens. Die Hagebutte hat tatsächlich, ist eine der heimischen Pflanzen mit der höchsten Vitamin-C-Konzentration, mehr als auch eine Zitrone, also quasi, wenn man die Verhältnisse halt, sage ich mal, so ein bisschen vergleicht. Und wir kennen die Hagebutte, ja, wir kennen die vielleicht alle noch so ein bisschen als Juckpulver aus unserer Kindheit. Yes, ja. Deswegen, auch da sind vielleicht nicht immer nur positive Assoziationen, aber die Hagebutte hat tatsächlich ganz viele Riesenvorteile eben durch dieses Vitamin C, was wir auch gerade, sage ich mal, im Winter für unser Immunsystem, für alles einfach, was ja doch nicht verkehrt ist. Und die Ernte der Hagebutte ist tatsächlich wirklich von September bis Dezember. Also die lässt sich auch wirklich jetzt noch ernten. Und deswegen, das lässt sich ganz gut mit einem Spaziergang verbinden, weil die Hagebutte kann man auch echt so vom Strauch naschen. Die kann man wirklich, und das ist eben auch das Schöne, gerade nach dem ersten Frost ist dann die, im September ist die Hagebutte meist noch recht hart und das ist nicht geil zum Essen. Nach dem ersten Frost ist sie dann aber meistens eben so weich und dann kann man wirklich, könnt ihr einfach mal so eine Hagebutte vom Baum, vom Strauch nehmen und da wirklich einfach so ganz leicht drauf drücken, dann kommt oben so Mousse raus und das nur das Mousse essen, das schmeckt auch wirklich, wirklich so geil einfach. Da einfach aufpassen, dass ihr keine Kernchen schluckt, ja, weil das ist in den Kernchen, das ist wo das Juckpulver, wo diese Härchen drinnen sind, deswegen die wollen wir bitte nicht, aber eben ihr könnt ja entweder das Mousse einfach so naschen und da kann man schon 2-3 bei so einem Spaziergang, hat man seinen Vitamin-C-Tagesbedarf so ein bisschen gedeckt, kann man 2-3 essen oder ihr könnt auch ein Oxymel machen, das ist tatsächlich ganz gut, wenn man da noch so ein bisschen harte Hagebutten hat, einfach auseinanderschneiden in Honig und Apfelessig legen. Das kann man sogar mit den Härchen machen, weil das kann man dann einfach abseihen. Und dann kann man sich zum Beispiel ein Oxymel machen. Eben, ich glaube, das ist ja auch immer, wir haben jetzt über das Jahr, bei den Jahreskreisfesten immer schon viel darüber gesprochen, die Leute haben sich eben auch über das Jahr einfach wirklich immer so eine Hausapotheke einfach angelegt, weil, na, jetzt braucht man es. Jetzt hat man es einfach, jetzt ist das die Zeit, wo man das einfach wirklich für das alles für sein Immunsystem einfach zum Aufpäppeln, wo man das braucht und das ist zum Beispiel auch so ein immunstärkendes Oxymel, ist ganz geil, Sauerhonig.
Meine Oma hat immer Hagebuttenmarmelade gemacht.
Geil.
Saugut.
Ist mega gut. Das Ding ist, bei Vitamin C ist nicht wahnsinnig hitzebeständig, deswegen es ist besser als nichts, ne? Yeah. Aber
schmecken tut's gut.
Und es wird schon ein paar Benefits einfach haben, aber tatsächlich ist es deswegen besser, wenn man die Hagebutte zum Beispiel in so ein wenn man so ein Oxymel draus macht zum Beispiel, ist es besser für das Immunsystem einfach. Gut, vielleicht zum Abschluss noch ein paar so einfach so Self-Care-Tipps einfach noch auf den Weg mit.
Nehmt Kekse backen.
Ja, genau. Die Melia hat aber Kekse. Ich habe leider schon alle aufgegessen, fast alle aufgegessen. Das war voll, wie die Melia hergekommen ist, hat ein paar Kekse gebacken.
Ja, mich hat es gestern erwischt, nachdem ihr hört das an meiner Stimme, ich noch ein bisschen angeschlagen bin, konnte ich keine Videos aufnehmen für meine Sessions, aber ich konnte backen und einmal im Jahr mache ich das und das muss dann bitte auch gleich alles auf einmal gemacht werden. Ich bin nicht der Typ, der einen Backplan für den ganzen Winter hat.
Muss ich mit meiner Mutter zusammenreden, die hat schon einen ganzen Backplan für den ganzen Winter. Macht ein Wochenende macht sie Vanillekipferl, dann macht sie Linzaugen.
Nein, das kann ich nicht. Ich muss das in einem Aufwisch machen.
Verstehe ich. Ja. Auch da zum Beispiel, es geht jetzt auch wirklich darum, wir wollen uns eigentlich, sage ich mal, schon wirklich so ein bisschen aktiv in diesen Hell-Dunkel-Rhythmus einfach wirklich einbetten. Also wirklich auch vielleicht schauen zu der Zeit, dass man tatsächlich so wenig wie möglich künstliches Licht am Abend einfach benutzt. Ich habe so eine Himalaya-Salzlampe, nur so eine ganz kleine. Und das ist wirklich das Einzige, was ich am Abend irgendwie noch so ein bisschen benutze.
Was voll hilft, wenn man wirklich trotzdem arbeiten muss und nicht einfach dann ab 16 Uhr Feierabend macht, sind Tageslichtlampen. Mir hat das letztes Jahr so geholfen, also Ich schwöre drauf.
It helps, ja. Deswegen auch da, ich sag mal so ein bisschen, die innere Sonne, das innere Licht einfach kultivieren. Ja, also zum Beispiel eben auch wirklich, wie die Melia ganz am Anfang gesagt hat, wirklich auch jede einzelne Sonnenstunde am Tag im Idealfall auskosten, so gut man halt irgendwie kann, ja. Vitamin D zu sich nehmen. Johannes, gerade haben wir schon mal an anderer Stelle einfach erwähnt, ja. Eisbäder zum Beispiel sind auch eigentlich sehr gut, weil das wirklich so den Körper ein bisschen refresht.
Alles, was so Stimmung und Energiehaushalt stabilisiert.
Vielleicht will man sich auch einfach mal wieder fragen, was zieht einen Energie und was gibt einen Energie, ja? Also eben, again, innere Sonne, einfach inneres Licht wirklich kultivieren, kann man da echt nur empfehlen. Oder auch, du hast jetzt seit neuestem eine Badewanne, Melia, I'm very jealous.
Sie ist zwar mega klein, aber 1,20 Meter, das hätte ich vorher ausprobieren sollen. It serves the cause. Ja. Also Bäder sind gerade...
Oh Gott, eben mit so Epsom-Salz oder eben so ätherischen Ölen, zum Beispiel Kiefernadelöl, ja. Wenn ihr auch zum Beispiel, ganz kurz noch, wenn ihr einen ungespritzten Weihnachtsbaum habt, ja, dann könnt ihr tatsächlich aus den Nadeln so ein Nadelöl machen. Einfach mit Öl einfach übergießen und ein bisschen stehen lassen, kann man vielleicht so einen netten Badezusatz machen.
Apropos Weihnachtsbaum, man kann mittlerweile Weihnachtsbäume auch mieten, ja. Also wenn man die nicht nachher aller Knut wegschmeißen möchte, kann man die auch mieten oder Weihnachtsbäume im Topf für nachhaltige Varianten. Und ich mache dieses Jahr Hardcore Christmas mit Deko, Backen, allem drum und dran. Und ich habe jetzt in dem ganzen Prozess festgestellt, es ist ein bisschen innere Kinderarbeit, um einfach Sachen zu heilen oder aufzuholen, die mir gefehlt haben oder die ich mir anders hätte gewünscht und. Und ich finde, das ist schon auch eine gerade Feierlichkeiten, egal wann im Jahr. Ich meine, Weihnachten ist so der Mittelpunkt des Jahres als größtes Event happening. Und dann gibt es natürlich noch Neujahr oder Ostern und andere Events, aber Weihnachten ist so ein zentraler Punkt, ja, wo es immer um die gleichen Themen geht, sei das Family, Liebe, Freunde, Gemeinschaft und. Ja. Und es kann halt oft für Menschen einsam sein, wenn sie das nicht haben oder wenn sie da irgendwelche Schwierigkeiten, Probleme, whatever haben. Und ich finde, man darf Weihnachten ruhig auch ein bisschen ausbrechen und sich das so gestalten, wie man es braucht, weil es eben eine nährende Zeit sein soll, weil es eine besinnliche Zeit sein soll, weil du das beste Weihnachtsfest oder Julfest verdienst, das du brauchst, ja, das du möchtest, um deinen neuen Zyklus zu starten. Ja. Wie würdest du denn deinen neuen Zyklus gerne starten? Und das ist, glaube ich, auch so eine schöne Abschlussfrage, bevor es dann in die Rauhnächte übergeht. Ja. Weil das ist dann eine super schöne, magische Zeit, wo wir Träume realisieren und visionieren wollen, wo wir uns Gedanken darüber machen möchten. Und wer uns zwar kennt, wir machen zum vierten Mal dieses Jahr ein Rauhnächte-Programm. Und es ist dieses Jahr natürlich mit unserem Buch extrem besonders. Und wir haben uns so Mühe gegeben, dieses Programm zusammenzustellen, weil wir eben etwas machen wollten, wo alle Lebensbereiche abgedeckt sind und alle Lebensbereiche, wo wir dich da unterstützen, auch im Mindset und deinen Visionen wirklich Substanz geben können.
Voll. Ich eben, wir zwei, wir lieben und feiern die Rauhnächte jetzt mindestens seit 5-6 Jahren so in die Richtung, weil eben, ich finde, das ist echt so diese Zeit im Jahr, wo man dann vielleicht mal kurz aus dieser Hektik des Alltags einfach austritt, ja. Ich glaube, wir alle haben große Ziele, Visionen, Träume für die Zukunft, aber man verliert das so ein bisschen teilweise unter dem Jahr. Und ich sage das eh auch immer wieder, für mich sind auch deswegen die Jahreskreisfeste, das sind einfach so, immer so saisonale Check-ins, wo ich mir kurz mal wieder Zeit nehme und kurz mal wieder einchecke. Erstens, am I on track? Und zweitens, was sind meine Ideen, meine Visionen für den nächsten Zyklus, für diese nächste Zeit? Und dabei möchten wir euch einfach wirklich bei dem Rauhnächte-Programm Oracle Vision unterstützen. Wir werden wieder mit der liebsten Melia Visionsreisen auch tatsächlich machen, Visualisierungsreisen machen, Orakelreisen, ja. Wir gestalten dabei immer einen Cosmic Calendar, so einen Cosmic Guide. Und wie die Melia schon gesagt hat, wir versuchen alle Lebensbereiche abzudenken, Love, Money,
Relationships.
So, Gesundheit, genau. Ja. Wir haben was zu heimischen Kräutern diesmal dabei mit der liebsten Valerie.
Astro-Forecast für 2024 mit der allerliebsten Lori Haberkorn.
Genau.
und machen eine Kakao-Ceremony mit der Naomi. Also
genau, wir haben was zu Ayurveda dabei mit der liebsten Nina Kamran. Genau. Wir haben was zu Beziehungen mit der liebsten Juliane Steffen, die eine Paartherapeutin ist. Und wir haben Bodywork. Wir haben eben was zur heimischen Wildkräutern mit der liebsten Valerie von Blatt und Dorn. Also es ist wirklich, es ist auch diesmal, ist es wirklich so, ich bin selber so verliebt in das Programm dieses Jahr. Ich freue mich selber so ganz stark drauf, weil wir auch wirklich einfach coole Leute dabei haben. Und eben das Schöne ist wirklich, wir kriegen beide, ich glaube, Emilia, du nochmal, weil du halt diese Visualisierungsreisen auch immer dann oder die Visionsreisen machst, wir kriegen beide immer so viele Nachrichten, einfach wie das die Leute wirklich auch durch das restliche Jahr begleitet.
Dieses Jahr war es besonders schön, einfach auch von Menschen, die neu dabei waren, aber sehr wohl auch jetzt das dritte oder vierte Mal dabei sind, die sagen, es ist für sie so ein Stabilisator übers ganze Jahr geworden, das Programm und dann eben auch die Dinge, die wir da ausarbeiten. Und dass sie das so durchs Jahr trägt, immer dann, wenn sie den Faden verlieren, können sie da nachschauen und es greift sie irgendwie wieder auf. Und dass das so eine große Unterstützung ist. Und es ist auch einfach nicht das 100. Rauhnacht-Programm, das am Markt ist, genauso wenig wie unser Buch das 100. Rauhnächte-Buch ist. Wir haben da echt was Gutes gemacht. Selbstlob stinkt in diesem Fall einfach nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das es braucht am Ende eines Jahres oder am Ende eines Zykluses, dass man nicht nur schaut, was schiefgegangen ist oder was man nicht geschafft hat, sondern eben auch, was man geschafft hat und worauf man stolz sein darf. Und stolz ist, glaube ich, oft so ein bisschen, ja, stolz sein.
Negativ konnotiert ja, so ein bisschen.
So,
ja,
ich sei weiß. Nicht so stolz, ja, genau. Aber... We are.
Voll. Und
wir sind definitiv stolz. Wir haben uns schon ziemlich den Hintern aufgerissen. Aber ja.
Was ich einfach noch sagen wollte, es geht auch immer, finde ich, ganz stark bei diesem Programm einfach um die Community und um die Accountability, weil das ist das Ding, ja. Ich glaube, man kann viel, wir haben eine Rauhnachtsfolge dazu, mittlerweile die Rauhnächte sind, glaube ich, schon relativ weit verbreitet, auch in dieser Szene, in dieser Branche. Wenn du diesen Podcast hörst, hast du bestimmt schon mal von den Rauhnächten mittlerweile auch gehört, I'm guessing.
Spätestens nach der zweiten Erwähnung in diesem Podcast.
Genau. Und nur eben, es ist das eine Ding, einfach zu wissen, ah ja, diese Zeit könnte man nutzen und dieses und jenes, aber dass man sich halt tatsächlich hinsetzt und das tatsächlich macht, finde ich, das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich glaube, so unter Anführungszeichen den größten Einwand, den wir immer wieder bekommen, ist dieses Ding, ist diese Frage von, naja, aber ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe in dieser Zeit. Und das Ding ist erstens, ja, es ist ein bisschen Zeit, sage ich einmal, das ist einfach so, unser Programm ist so aufgebaut, aber wirklich, ich glaube, jede Person, die es einmal durchgemacht hat, erstens, man findet diese eine Stunde am Tag, man findet die immer irgendwie. Und es soll aber auch um genau das irgendwie gehen, dass man sich mal diese Zeit für sich selbst und seine Träume und seine Visionen wirklich aktiv einfach nimmt, weil sonst, man nimmt sich's nicht. Sonst, da fahrt man dann die ganze Zeit drüber, ah, das wollte ich heute noch machen, ah, dieses und jenes. Und was auch das Ding ist, es gibt von allem wirklich Aufzeichnungen. Ja. Manche Workshops, ja, man muss wirklich nicht bei allen Workshops dabei sein, muss man wirklich nicht. Es reicht eigentlich, finde ich, wenn man vielleicht so bei deinen Sessions irgendwie dabei ist. Und den Rest kann man sich auch super gerne dann vielleicht noch im Januar einfach nach anschauen, ja.
Und ihr habt ein ganzes Jahr Zugang zu allen Workshops und es gibt eine kleine Bibliothek aus den letzten Jahren. Von daher seid ihr da wirklich gut gebettet in diesem Programm.
Yes. Und wir freuen uns, ich werde alles in den Shownotes verlinken, wir freuen uns über jede einzelne Person, die mit dabei ist. Ja, es sind jetzt schon einige, es ist jetzt schon eine gute Gruppe, aber falls du noch dazu huschen möchtest, wir machen ein Onboarding am 19.12., aber wir beginnen dann meistens so präoffiziell, sage ich, am 21. mit dem Energetic Clearing zur Wintersonnenwende eben, ja. Mhm. Und so richtig beginnen wir dann aber sowieso erst am 26.12. Da starten wir dann wirklich in die Rauhnächte rein. Davor gibt es einfach noch so ein 13-Wünsche-Ritual, das ihr von uns bekommt und das man im eigenen Tempo machen kann. Und damit...
Merry Yule.
Merry Yule, ganz schöne Feiertage, frohe Weihnachten, frohes alles andere, was es da sonst noch gibt.
Ja, frohes whatever you're celebrating.
Genau, so richtig. Until next time.